Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Welterbe bedeutet in Kombination von den beiden Begriffen Welt und Erbe ein ganz bedeutendes Erbe. Und grundsätzlich denke ich, ist mit dem Erbe der Gedanke verknüpft, dass es sich dabei um etwas Besonderes, um etwas Wertvolles, um etwas handelt, das man möglichst ungeschmälert weitergeben sollte. Bei diesem Gedanken drängt sich dazu parallel die Idee oder die Aussage auf, die ich schon manchmal gehört habe: Schlechte Zeiten sind gute Zeiten für die Denkmalpflege. Das heißt, wenn die materiellen Umstände schwierig sind, ist es natürlich naheliegender, bestehende Dinge zu erhalten und diese Dinge möglichst lang zu nutzen. Während in Zeiten des Reichtums, des Überflusses, der ständig wechselnden Mode natürlich das, was wir ererbt haben, schnell an Wert verliert, an Bedeutung verliert und weggeworfen, zerstört wird. In diesen Zeiten der materiellen Not gab es aber neben der möglichst langen, möglichst unveränderten Nutzung auch die Idee der Zweitnutzung, der Wiederverwendung. Und in den letzten Episoden, wo es um die Altersbestimmung gegangen ist, habe ich schon ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel Türbeschläge, welche ursprünglich im Wohnraum, im Innenraum eine hohe Bedeutung besaß, entsprechend schön und handwerklich hochwertig ausgeführt wurden, aber dann mit wechselnder Mode Ende des 19. Jahrhunderts durch andere Arten von Türbeschlägen ersetzt wurden, dass aber dann diese Türen, diese Türbeschläge nicht auf den Müll wanderten, sondern in einer, wenn auch rangniedrigen Verwendung als Türen von Holzhütten weiterverwendet wurde. Und das ist eben die Idee des Downcyclings. Es gibt natürlich auch die Idee des Upcyclings, dass man etwas, das vielleicht eine nicht so hohe Bedeutung hatte, plötzlich, dass man dem mehr Bedeutung gibt. Am Coverbild dieser Episode sehen Sie einen Gullischacht, einen Bodeneinlauf mit einer Abdeckung. Und diese beiden Objekte sind jeweils recycelt, haben in dieser Form nicht zusammengehört und ich überlasse es jetzt Ihnen, ob das jetzt ein Upcycling oder ein Downcycling ist. Denn Gulli, der stammt von relativ weit weg, von Scherding. Dort wurde in den 1980er Jahren größere Bereiche im Stadtzentrum die Granitpflasterung entfernt und durch einen anderen Straßenbelag ersetzt. Und aus diesem Abbruchmaterial stammt dieser Gulli, dieser Schachteinlauf. Und der ist, und das hat mich damals schon, wie ich den bekommen habe, fasziniert, der ist monolithisch aus einem Stück Granit. Also das ist wirklich das quadratische Loch, der ist ja quasi wie ein Rahmen und das Loch in diesem Rahmen ist aus dem massiven Granit herausgearbeitet. Er hat auch dann an der Innenseite eine umlaufende Nut, in welcher dann ein Deckel eingelegt werden kann. Es sind sogar noch die beiden Befestigungen für die Scharniere dieses Deckels vorhanden. Die sind eingebleit, also das war eine Technik im Schmiedehandwerk, dass man in den Granit, in den Stein, ein Loch gebohrt hat. Bohren hieß hier natürlich mit einem Meißel bohren, also dass man einen Flachmeißel immer um 120 Grad gedreht hat, jedes Mal draufgeschlagen hat und so mühevoll ein Loch gebohrt hat. Diese Löcher zum Ausbleien waren unten konisch erweitert, sodass das Blei dann, wenn es erhärtet war, formschlüssig in dieser Öffnung saß und man hat eben dann die Beschlagsteile, die Angeln der Beschläge in das Loch gegeben, dann flüssiges Blei hineingegossen und dann das Blei noch nachverdichtet. Blei ist insofern sehr interessant. Würde man die Befestigung mit Holzkeil machen, würde das Holz aufquellen und den Stein sprengen. Das Blei hingegen schrumpft sogar durch das Abkühlen leicht ein, ist aber so weich, dass es durch Verdichten wieder in diese Form fest eingepresst werden kann. Umgekehrt kann man natürlich diesen Beschlag wieder lösen. Und das finde ich bei dieser Befestigungstechnik für den Reuse ja so spannend. Man kann das Blei mit einer Lötlampe erwärmen, flüssig machen, dann fließt es heraus. Und so kann man beschädigungsfrei diese Verbindung wieder lösen. Auch das Befestigungsmittel, das Blei, kann man in unzähligen Zyklen wiederverwenden. Aber der Deckel dieses am Cover dieser Episode abgebildeten Schachtes, das ist nicht mehr der originale Deckel, der war nicht mehr vorhanden. Das ist das Stück eines Pfannblechs. Man sieht an drei Seiten des Blechs diese kreisrunden, sehr exakten Öffnungen. Das heißt, das ist ein Pfannblech schon aus dem 19. Jahrhundert, als man schon mit der industriellen Kesselnietung, die entsprechend präzis und genau war, schon sehr dichte und relativ lang haltbare Pfannen zusammenbracht. Also da wurden diese Pfannbleche vernietet. Dieses Pfannblech habe ich am Dachboden unseres Hauses gefunden. Das hatten sich vermutlich die Vorbesitzer einmal mit nach Hause genommen. Ich denke, hier war ja oft die Saline eine Quelle für alle möglichen Dinge, die man brauchen konnte. Es wurde aber nicht gebraucht, blieb am Dachboden liegen. Ich brauchte eine Schachtabdeckung. Sie hat sehr gut gepasst in der Breite. In der Länge habe ich sie mit einem Winkelschleifer abgeschnitten. Und so sind hier zwei Dinge neu vereint. Sie stehen in der Wiederverwendung. Und da geht's ja um die materielle Substanz des Erbes. Das Erbe hat ja mehrere Aspekte. Das Ideal wäre vielleicht, die materielle Substanz möglichst unverändert lassen. Aber dann denke ich, die Form des Zweitnutzens, die Idee der Wiederverwendung, die ja auch die materielle Substanz in einem hohen Maß erhält, manche Elemente leicht verändert und sie wieder zu neuen Objekten zusammenfügt. Und das ist für mich auch schon Teil eines lebendigen Erbes, dass man Teile verwendet, möglichst lange verwendet und wenn man sie in der ursprünglichen Funktion nicht mehr braucht, neu verwendet. Und wenn Sie so mit offenen Augen durch das Welterbe gehen, werden Sie an vielen Stellen solche wiederverwendeten Teile finden. In einer der früheren Episoden über das sogenannte Hellerhaus an der Seestraße, eines der ältesten im Original erhaltenen Häuser. Bei diesem Hellerhaus ist das Erdgeschoss steingemauert und das Obergeschoss gezimmert. Und als Schwellenholz dieses Zimmerwerks im Obergeschoss liegt ein Balken. Dieser Balken ist im Bereich über der Haustür des Erdgeschosses frei. Man sieht von unten auf diesen Balken und da sieht man ein Zapfenloch, das an dieser Stelle, so wie er jetzt eingebaut, keinen statischen Sinn ergibt. Und das ist ein Indiz für die Zweitverwendung. Da sieht man, wenn an Holzteil Zapfen, Löcher, zimmerpfannsmäßige, formschlüssige Verbindungselemente sind, die im aktuellen Einbauzustand keinen Sinn ergeben, dann ist das immer ein klares Indiz für Zweitverwendung. Ein, denke ich, auch sehr schönes Beispiel für Zweitverwendung ist die Pflasterung, sind die Platten vor dem Südportal, vor dem Hauptportal der katholischen Kirche. Vor der katholischen Kirche liegen unmittelbar vor dem Eingang hintereinander drei große Steinplatten aus einem roten Steinmaterial. Eingefasst sind diese drei großen Steinplatten links und rechts von einer Pflasterung aus kleinerem Material. Das sind Platten etwa 60 mal 60 cm beziehungsweise 30 mal 60 cm und dieses Steinmaterial der seitlichen Pflasterung ist deutlich heller als ein anderer Stein und dieses Material stammt vom Mühlbachfluder, vom sogenannten Schmittenfluder. Das war jener Arm des Mühlbachs, der beim Pfannhausbühl entlang der Grundgrenze zum evangelischen Pfarrhof Richtung See geflossen ist. Im Sportgeschäft Janu gibt es ja noch den seenahen, den letzten Teil dieses Fluders. Und im Zuge des Baus des Kultur- und Veranstaltungshauses wurde dieser Mühlbachfluder zerstört, wurde abgebaut. Und das Steinmaterial, das waren wunderschöne Quadern, also der war in dieser salinarischen Qualität. Man hat damals solche öffentlichen Bauten mit Topmaterial durchgeführt, mit dem Ansatz, es so gut zu machen, dass es mehrere Jahrhunderte hält, dass keine Reparaturen notwendig sind. Und dieses Steinmaterial war hochwertiger regionaler Kalkstein aus Hallstatt, diese harten Steine, die werden im Dialekt auch als sogenannte Bäufen bezeichnet, also ein sehr harter, frostsicherer, dauerhafter Stein. Und aus diesem abgebrochenen Quadern des Mühlbachfluders wurden in den 1980er Jahren Platten geschnitten und dieses zweitverwendete Mauerwerk, also die Quadern, wurden auf mehrere immer noch sehr dicke Platten zerlegt und das wurde dann als Zweitverwendung neben den bereits vorhandenen großen Platten verlegt. Diese drei großen roten Steinplatten sind etwa 2,40 Meter lang, etwa 1,20 Meter breit, also wenn man das in das historische Maßsystem übersetzt, 8 Werkschuh lang, 4 Werkschuh breit, eine klare, einfache Proportion im Verhältnis 1:2, ein Doppelquadrat. Und wenn man dann genauer hinschaut, sieht man, dass diese großen Pflasterungen, diese großen Platten nicht von Anbeginn an Pflasterplatten waren. Da sieht man am Rande noch die Reste einer Inschrift. Man ahnt vielleicht noch im Zentrum dieser Platten ein Relief und dann wird relativ schnell klar, dass es sich um sogenannte Epitaphien, um Grabplatten handelt. Diese mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Grabplatten gibt es in ganz Österreich in großer Zahl und die stammen alle aus einem Steinbruch in der Nähe von Hallein bzw. Salzburg aus Adnet und dieses Material ist der sogenannte Adnet-Rot oder auch Limbacher. Manchmal werden diese Buntkalksteine ja als Marmor bezeichnet, aber es ist nach strenger geologischer Definition kein Marmor, denn dazu sind die Kristalle zu klein. Marmor liegt nach neuer Terminologie dann vor, wenn die Kristalle mit freiem Auge erkennbar sind. Und diese roten Buntkalksteinplatten Limbacher, übrigens diese Sorten auch wie Schnöll zum Beispiel, die sind nach den alten Steinbrüchen, nach den Besitzern der Steinbrüche benannt. Diese Buntkalksteine in Adnet, die waren extrem beliebt, also wirklich vom späten Mittelalter und vor allen Dingen dann im Barock und über dem Wasserweg ist dann dieses Steinmaterial in ganz Österreich verteilt worden, also Salzach in Donau. Und hier wäre es natürlich auch sehr interessant, welchen Weg diese Platten genommen haben. ich kann mir eher vorstellen, dass sie wirklich am Wasserweg Salzach abwärts, Inn abwärts, Donau abwärts und dann Traun aufwärts transportiert wurden, weil das damals, auch wenn ein großer Umweg in Kauf genommen wurde, dennoch denke ich, der leichtere Weg war als der Transport am Landweg. Aber das ist ungeklärt, da sind wir auf Vermutungen angewiesen. Dieser Adnetter Rot, dieser Limbach, der besteht aus Kalkknollen in leicht unterschiedlichen Farben. Da gibt es so einen Grundton, etwa Ziegelrot. Dann gibt es Knollen in einem etwas dunkleren Rot. Und manche dieser Knollen sind von einem feinen schwarzen Rand umgeben. Das ist Mangan. Die Rotfärbung kommt vom Eisenoxid. Und die sind dann in einem diagenetischen Prozess extrem verdichtet worden. Teilweise gibt es auch so eine mergelige Matrix. Also alle die, die viele Anteile von dieser mergeligen Matrix haben, sind nicht frostbeständig. Aber es gibt die sogenannten Kernschichten, die eben keinen Mergelanteil haben. Und diese Kernschichten sind frostbeständig, sind polierfähig. Wenn man sie poliert, dann sieht man eben die von mir beschriebenen Phänomene an der Oberfläche. Aber die Platten, die vor dem Portal der katholischen Kirche liegen, die sind natürlich der Witterung ausgesetzt. Mehrere hundert Jahre weisen keine Frostschäden auf. Und da ist die Oberfläche durch diese Witterungsexposition mattiert, also die ist rau. Und da tritt ein Phänomen auf, das ist der sogenannte Mattscheibeneffekt, also wie wenn man eine Glasplatte ätzt und damit die Oberfläche aufraut, dann ist die Lichtreflexion diffuser, das heißt, das Rot des Steins, des Materials hat sich nicht geändert im Vergleich zum polierten Zustand, nur erscheint es uns aufgrund der Rauigkeit und der diffuseren Lichtreflexion heller. Die haben natürlich in ihrem Lebenszyklus schon den Weg eines Downcyclings erlebt. Denn ursprünglich haben sich wohlhabende Persönlichkeiten für ihr Grab einen solchen Epitaph beschafft. Und wenn man sich vor Auge führt, wie aufwendig dieser Transportweg war, dann war das natürlich nur einer Oberschicht vorbehalten. Und solange die Familie existierte, solange Nachkommen da waren, wurde diese Grabplatte gepflegt. Und wenn man aber sich diesen Umstand vor Auge führt, den ich ja schon bei der Karte von Brennblechner angeführt habe, das letztlich von dem Hauseigentümer bestand aus den 1735er Jahren aktuell, zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur noch bei zwei Häusern in Hallstatt immer noch die damalige Eigentümerfamilie mit demselben Namen in dem Hause sitzt, so merkt man doch diese Veränderungen, diese schnellen Veränderungen. Und so geht es auch mit diesen Grabdenkmälern. Nach ein, zwei Generationen wird die Person vergessen, die Familie verliert vielleicht an Bedeutung und dann hat man aber diese Grabplatte, diese 2,40 Meter mal 1,20 Meter große und etwa 20 Zentimeter starke Platte aus hochwertigem Material nicht weggeworfen, nicht zerstört, sondern man hat sie sehr repräsentativ vor dem Eingang der Kirche als Pflasterung aufgelegt. Und dann ist folgender Prozess eingetreten. Unzählige Menschen, unzählige Tritte sind im Lauf der Jahre, der Jahrzehnte, der Jahrhunderte über diesen Stein gegangen und haben Bildnis und Namen der Person, für die er ursprünglich gedacht war, durchs Drübergehen letztlich abradiert und geglättet und haben letztlich die Erinnerung an diese Person getilgt und damit vielleicht sogar wieder einen Prozess des Upcyclings begonnen, dass das ursprüngliche Objekt dann endgültig umgeformt ist, wenn man Namen und Bildnis nicht mehr kennt.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.